Und daher freuen wir uns sehr, dass wir heute den Herrn Dr. Peter Kirschläger hier begrüßen dürfen, der aus der Schweiz zu uns gekommen ist. Und ich darf das wieder vorlesen, weil ich mir diese technischen Details leider nicht merke. Wie gesagt, Studium der Theologie, Judaistik und Philosophie in Luzern, Rom und Jerusalem und wirklich diverse Forschungsaufenthalte. Also es muss unheimlich spannend sein, so ich sage schon fast weltweit durch die Gegend zu chatten und sich über diese Sachen vertiefend auszutauschen. Und er ist Mitbegründer und Dozent an mehreren Foren und Zentren, die sich für Menschenrechte und Menschenrechtsbildung einsetzen und Gastlektor an den verschiedensten Universitäten der Welt. Ja, meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir bitte Dr. Peter Kirschläger. Herzlich willkommen.
Ja, ganz herzlichen Dank, grüß Gott, ganz herzlichen Dank für die warme, für das warme Willkommen, für die sehr freundliche Vorstellung. Ich freue mich sehr, dass ich in den kommenden 45 Minuten mit Ihnen über Fernsteuerung des Menschen, über das, was vom Menschen bleibt oder was genau der Mensch sich weiterentfaltet, angesichts oder im Zuge von digitaler Transformation. Ich möchte folgende Überlegungen mit Ihnen anstellen. Ich werde als erstes ein paar einleitende Bemerkungen versuchen, um dann mit Ihnen auf den Menschenwürdebegriff zu sprechen zu kommen. Also das Prinzip der Menschenwürde aller Menschen, wie ist das zu denken in Zeiten der Digitalisierung, der Robotisierung, der Automatisierung, des Einsatzes von künstlicher Intelligenz, die bis hin zur Superintelligenz reichen kann. Müssen wir das anpassen? Müssen wir es verändern? Müssen wir vielleicht sogar die Menschenwürde aller Menschen aufgeben, weil wir merken, dass Maschinen viel gescheiter werden als Menschen und deswegen Menschen gar nicht mehr diese Würde zugesprochen werden soll? Das wird im zweiten Teil das Thema sein. Damit verbunden dann die Frage, ob wir nicht den ganzen Bereich der Moral, der Ethik an Maschinen abdelegieren können. Also für eine Ethikerin oder Ethiker wäre das wahrscheinlich eine schlechte Nachricht, aber nicht nur deswegen fragen wir uns, können Maschinen eigentlich für uns ethische und moralische Entscheidungen fällen? Können wir also zum Beispiel selbstfahrenden Fahrzeugen es überlassen, wen sie auf der Straße überfahren? Entschuldigen Sie die Zuspitzung, aber ich weiß, Freitagnachmittag um 16:30 braucht das vielleicht noch sowas. Dann werde ich auf die Moralfähigkeit der Menschen zu sprechen kommen. Wie ist die zu denken und wie verhält sich die zu den Fähigkeiten, die wir im Bereich der Moralität von Maschinen annehmen können, um dann auf eine Thematik einzugehen, die überraschenderweise selbst im ethischen Fachdiskurs zu diesem Thema mindestens unterbeleuchtet, wenn nicht inexistent ist, nämlich die globale Ungleichzeitigkeit in diesem Bereich. Also dass ein kleiner Teil der Menschheit Zugang hat zu den Vorteilen der digitalen Transformation und des Einsatzes von künstlicher Intelligenz, aber der größte Teil der Menschheit entweder nicht davon profitiert oder vor allem darunter zu leiden hat, wenn wir mehr Rohstoffe in diesem Bereich brauchen, wenn wir technologische Applikationen brauchen, die dann irgendwo möglichst billig zusammengesetzt werden müssen. Um schließlich dann auf die Interaktion Mensch-Maschine zu sprechen zu kommen, die dann sehr nah ist, auch an dem, was sich während des Tages beschäftigt haben, nämlich was bedeutet das für uns Menschen? Wie müssen wir uns darauf einstellen, auf das, was bereits passiert, was in Zukunft noch viel schneller, viel ungewisser sein wird? Welche Qualifikationen, welche Kompetenzen brauchen Menschen? Wie haben sich Menschen zu verändern, um angesichts von digitaler Transformation ein menschenwürdiges Leben führen zu können. Um dann mit ein paar Schlussbemerkungen zu schließen, das ist eine gute Nachricht, also ich komme auch wieder zum Schluss irgendwann mal, und idealerweise mittlerweile nach 40 Minuten. Kommen wir also gleich direkt zum ersten Punkt, nämlich zur Menschen... Wieso das ist? Das ist interessant, machen wir das noch einmal. Jetzt sind wir, das passt, gefällt mir besser. Einleitend ganz kurz. Wir haben es mit einer wachsenden Interaktion zwischen Mensch und Maschine zu tun. Das ist jetzt sicherlich keine neue und interessante Nachricht für Sie. Was aber interessanter daran ist, wenn wir es vergleichen mit bisherigen technologiebasierten Wandelepochen, dann stellen wir einen entscheidenden Unterschied fest, nämlich es betrifft nicht nur den beruflichen Alltag. Also der Wandel vom Pflug zum Traktor hat das Privatleben der Bäuerin und des Bauers nicht unbedingt so durchdrungen. Das Mobiltelefon am Familientisch, ich muss, glaube ich, nicht weiterreden. Also das Entscheidende hier bei der Wachsinteraktion ist, es ist nicht nur der berufliche Alltag, der durch die Interaktion mit Maschinen massiv verändert wird, sondern auch unser Privatleben. Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, 24 Stunden, 7 Tage. Ja, weil wir uns selbst in der Nacht überlegen müssen, lassen wir das Mobiltelefon an oder stellen wir es auf Flugmodus oder tun wir es in einen anderen Raum, damit wir nicht verstrahlt werden und, und. Also eine Durchdringung des gesamten menschlichen Daseins. Dann sind wir dauernd Datenabgebende. Ja, also wir liefern dauernd irgendwelche Daten, die dann von unterschiedlichen Institutionen und Entitäten unterschiedlich genützt oder auch missbraucht werden können. Und selten verdienen wir eigentlich etwas daran. Andere durchaus schon. Natürlich positiv, und das ist mir ganz wichtig, ich sehe unglaubliche Chancen auch aus ethischer Perspektive in der digitalen Transformation und dem Einsatz von künstlicher Intelligenz, zum Beispiel eine Entlastung. Also wenn Menschen in ihren beruflichen Aufgaben zum Beispiel durch Maschinen unterstützt werden, die eine entsprechende entlastende Wirkung erzeugen. Also stellen wir uns zum Beispiel vor, Assistenzsysteme im Bereich der Pflege von kranken Menschen, wo zum Beispiel dann schwere Hebetätigkeiten, also eine Patientin, einen Patient aus dem Bett heben durch eine Maschine, natürlich eine Entlastung für den Menschen darstellt. Als Ethiker muss ich aber auch darauf hinweisen, dass natürlich bei dieser Entlastung auch durchaus die Möglichkeit besteht, dass dann auf der Lohnliste die berufliche Aufgabe des Pflegenden oder der Pflegenden irgendwann mal auch gestrichen werden könnte, wenn ein Großteil oder alle beruflichen Aufgaben durch Maschinen erfüllt werden können. Ich sage da nicht in gleicher Qualität, aber zumindest die Kernfunktionen. Wenn es zur Entlastung kommt, gibt es auch Freiräume für Menschen, die sie neu nutzen können für andere Aufgaben, für andere Herausforderungen, was ebenfalls aus ethischer Sicht äußerst positiv sein kann. Also können wir mal zusammenfassend feststellen, Maschinen können aus ethischer Sicht sehr viel Gutes bewirken. Ich habe die entsprechenden Assistenzsysteme bereits genannt, die zum Beispiel auch Menschen mit einer Behinderung mehr Selbstbestimmung im Alltag ermöglichen. Was dabei immer zu beachten ist, aber ein entsprechendes Paradoxon, das sich hier ergibt, nämlich diese Selbstbestimmung, die sich dann aufgrund dieser Assistenzsysteme ermöglicht wird, führt auch dazu, dass Menschen mehr abhängig werden von Maschinen, weil sie gleichsam ein Dasein ohne diese Assistenzsysteme dann gar nicht mehr denkbar ist. Und wir dürfen auch nicht außer Acht lassen, dass Menschen, die mit solchen Assistenzsystemen leben, ebenfalls immer, entschuldigen Sie, das ist irgendwie, jetzt geht es wieder, dass Menschen immer auch dann gleichzeitig dauernd Daten liefern. Also Menschen, die dann eben auf solche Assistenzsysteme angewiesen sind, sind eigentlich konstante Datenproduzentinnen und Produzenten. Ohne, dass sie etwas daran verdienen, beziehungsweise irgendwie mitbestimmen können. Und das ist aus ethischer Sicht der entscheidende Punkt, was mit diesen Daten geschieht. Wir können auch feststellen, aus ethischer Sicht, dass Maschinen auch Schlechtes bewirken können. Also es gibt positive Chancen, negative Risiken. Es ist möglich, dass zum Beispiel Maschinen Menschen und der Umwelt Schaden zufügen. Und hier gilt es insbesondere, die sogenannte Dual-Use-Problematik in den Blick zu nehmen. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass bei technologiebasierten Systemen, Maschinen, Robotern, immer die Möglichkeit zu denken ist, dass sie für etwas ethisch Positives eingesetzt werden können, aber auch für etwas ethisch Negatives. Denken Sie zum Beispiel an die Drohne. Drohnen können dafür eingesetzt werden, Menschen in Katastrophengebieten mit überlebensnotwendigen Nahrungsmitteln zu versorgen, wo Menschen nicht mehr hinkommen. Die gleichen Drohnen können aber auch für gezielte Tötungen als sogenannte Killer-Drohnen eingesetzt werden. Und selbstverständlich fällt dann in den beiden Situationen die ethische Bewertung einer solchen Maschine diametral entgegengesetzt aus. Also das wäre so diese Dual-Use-Thematik, das macht es für die Ethikerinnen und Ethiker schwierig, weil sie nicht einfach generell Drohnen bewerten können, sondern jeweils Drohnen in ihrer Anwendung in den Blick nehmen müssen und hier eine differenzierte Betrachtung dann notwendig ist. Also es gibt Chancen, es gibt Herausforderungen und wir müssen uns fragen, welche ethischen Prinzipien und Normen geben uns in diesem Bereich eine ethische Orientierung. Was soll sein, was soll nicht sein? Grundsätzlich mal die Feststellung, wenn wir akzeptieren, dass ethische Prinzipien und Normen Orientierung stiften sollen, dass nicht einfach alles, was machbar ist, auch gemacht werden soll. Also nur weil etwas machbar ist, heißt es noch lange nicht, dass es auch wirklich geschehen soll. Das scheint selbstverständlich zu sein. Wenn Sie aber teilweise Gewöhnungstendenzen im Alltag beobachten, ist das der Grund, wieso ich darauf explizit hinweise. Also vor Jahrzehnten wäre es noch undenkbar gewesen, dass wir unsere Briefpost vom Staat oder von Unternehmern öffnen lassen, analysieren lassen und uns dann entsprechende Werbung zumüllt, die sich auf die Inhalte dieser Briefe bezieht. Heutzutage machen wir das tagtäglich tausende Male in unterschiedlichen Online-Diensten, Messenger-Diensten, WhatsApp. Da lesen zahlreiche Unternehmer mit und sie lesen nicht nur mit, sondern sie analysieren das dann auch und überlegen sich dann, was sie eigentlich uns als Kundinnen und Kunden entsprechend liefern können. Eine Gewöhnung, die fast nicht mehr thematisiert wird. Darauf wollte ich damit hinweisen. Jetzt angesichts dieser Veränderung könnte man zum Schluss kommen, ja, so etwas wie die Menschenwürde aller Menschen ist doch ein veraltendes Konzept. Da braucht es doch etwas Neues für eine solche technologiedurchdrungene Zeit. Es braucht doch eine andere Größe für die ethische Orientierung. Ich würde dagegen argumentieren, ich würde sagen, gerade die Menschenwürde aller Menschen ist ein Prinzip, das uns sehr klare Orientierung im Zuge der digitalen Transformation stiften kann. Was verstehe ich unter der Menschenwürde? Die Menschenwürde kennt zum einen eine biblische Grundlage, in Genesis 1, 26 bis 27. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen. Und der entscheidende Punkt hier weiter unten, Gott schuf als Abbild Gottes, schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Also die Schöpfung der Menschen als Ebenbilder Gottes. Ich möchte nicht, dass wir uns da zu lang aufhalten, aber ich möchte Sie auf zwei entscheidende Lesarten dieses Textes hinweisen, nämlich zum einen, dass wir aufgrund der theologisch-anthropologischen Bedeutung der hebräischen Substantive, nämlich Tselem, das steht für Plastik, Statue. Und was damals gemeint war damit, ist, dass diese Statue eigentlich die Funktion erfüllt hat, dass wenn ein Herrscher außerhalb der Stadt war, die Statue dafür gesorgt hat, dass der Herrscher trotzdem präsent ist. Und wichtig ist hier auch noch zu berücksichtigen, dass in diesem Text der Begriff Herrschen nicht misszuverstehen ist im Sinne eines absolutistischen Herrschers à la Louis Gators, sondern als Herrschen im Sinne von Sorge tragen, die Verantwortung haben für etwas oder jemand und sich dementsprechend verantwortlich zu verhalten. Also bedeutet das, wenn jetzt für die Menschen ausgesagt wird, dass sie so etwas wie diese Statuen, diese Stellvertreter, diese Repräsentanten und Repräsentanten sind, dass sie eigentlich Sorge tragen müssen zu den Menschen und zur Umwelt. Also dieser Herrschaftsauftrag an die Repräsentantinnen und Repräsentanten Gottes in diesem Kontext eben als Sorge tragen für das Anvertraute. Und das ist der Auftrag eigentlich an die Menschen als Aufgabe und Gabe, die in dieser Gottebenbildlichkeit der Menschen steckt. Ich versuche Ihnen also eine funktionale Lesart der Gottebenbildlichkeit nahezulegen, weil hier eigentlich im Zentrum steht, dass Menschen eigentlich eine Funktion zu erfüllen haben, nämlich eben Sorge zu tragen zu allen anderen Menschen und zur Umwelt. Was überraschend ist, dass das nicht nur von den jüdischen Menschen ausgesagt worden ist in diesem Text. Schließlich ist es ja ein jüdisch-religiöser Text und da wäre es durchaus denkbar gewesen zu sagen, Gott hat alle jüdischen Menschen als Ebenbilder erschaffen und gleich eine gewisse Ausschlusssituation zu schaffen. Nein, alle Menschen. Gleichheit der Menschen in dieser Hinsicht, unabhängig davon, welcher Religion sie angehören. Sie müssen keine Bedingungen erfüllen, sie müssen keine Voraussetzungen erfüllen. Also es steht nicht drin, seid Gott Ebenbilder, wenn ihr die Steuern zahlt oder wenn ihr euch ans Gesetz haltet. Und ich möchte das zuspitzen, um das deutlicher noch zu machen. Selbst wenn ihr Terroristinnen und Terroristen seid, habt ihr diese Menschenwürde. Das ist selbstverständlich keine Beschönigung und Verniedlichung von terroristischen Akten, aber unterstreicht diese Bedingungs- und Voraussetzungslosigkeit, die bis heute den Diskurs über Menschenwürde prägt. Nämlich Menschenwürde als etwas, was Menschen zukommt, ohne dass sie irgendwelche Bedingungen, Voraussetzungen erfüllen müssen. Wieso ich das so betone? Weil wir im Zuge der digitalen Transformation auch mit Überlegungen im Bereich des Transhumanismus zu tun haben, wo darüber nachgedacht wird, was ist ein lebenswertes Leben und müssen wir nicht die Aspekte, die besonders wichtig sind, noch verbessern beim Menschen, optimieren, bis hin zu Versuchen der Perfektionierung von Menschen. Und das widerspricht natürlich einem solchen Gedanken der bedingungs- und voraussetzungslosen Menschenwürde. Deswegen diese Ausführlichkeit. Die funktionale Lesart wird noch ergänzt durch eine sogenannte relationale Lesart. Was ist damit gemeint? Dass der gleiche Begriff, dieses Selem, auch in Genesis 5,3 auftaucht, wo von der Kindschaft Gottes gesprochen wird, also dass Menschen Kinder Gottes sind und eben Menschen nicht nur Repräsentantinnen und Repräsentanten von Gott, sondern eben ein so nahes Verwandtschaftsverhältnis von Menschen zu Gott ausgesagt wird, wie nur vorstellbar. Also näher geht es nicht. Und das soll auch hier zum Ausdruck kommen. Also neben dieser funktionalen Lesart der Gottebenbildlichkeit der Menschenwürde gilt es auch, diese relationale Lesart der Menschenwürde mit zu berücksichtigen, die sich gegenseitig komplementär ergänzen. Wenn Sie sich jetzt fragen, na gut, das ist halt der Theologe, der das jetzt erläutert hat, und wenn ich jetzt aber mich nicht theologisch verstehe oder nicht mich religiös weltanschaulich verbunden verstehe mit der jüdisch-christlichen Tradition, dann möchte ich Sie beruhigen, es gibt auch eine Möglichkeit, die Menschenwürde aller Menschen rational zu begründen. Eine Möglichkeit mit dem Prinzip der Verletzbarkeit, das ich Ihnen so ein 400-Seiten-Buch in 2 Minuten. Und das ist der komplexeste Teil dieses Teils, also zumindest meines Vortrags. Also jetzt wird es kurz steil, wie eine Bergwanderung, aber nachher wird es dann wieder flach, wie eine schöne Almwanderung. Also, Prinzip der Verletzbarkeit, folgende Überlegung dahinter. Wir stellen uns vor, dass Menschen sich bewusst werden, dass sie verletzbar sind. Also die eigene Verletzbarkeit entdecken. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich nehme mich heute als gesund wahr, obwohl das vielleicht einen anderen Eindruck macht aufgrund meiner Ausführungen. Nein, also ich erlebe mich heute als gesund, weiß aber um die Möglichkeit, dass ich morgen krank sein könnte. Ich bin also in dieser Hinsicht verletzbar. Ich bin aber noch in vielen anderen Hinsichten verletzbar. Zum Beispiel kann ich mir keinen Ferrari leisten. Oder ich könnte mal unglücklich verliebt sein. Also denken Sie, Verletzbarkeit so breit und tief wie nur vorstellbar. Als Österreicher und Österreicher haben Sie die Möglichkeit, politisch mitzubestimmen in Österreich. Auch in dieser Hinsicht sind wir verletzbar, weil irgendjemand in der Regierung ja auf die Idee kommen könnte, ich mache es jetzt allein und frage niemand mehr. Also für eine Diktatur in Österreich. Ich halte das nicht für ein wahrscheinliches Szenario, aber nur im Sinne von, dass auch in dieser Hinsicht sind wir Menschen verletzbar. Diese eigene Verletzbarkeit und der Zugang dazu, diese Bewusstwerdung, eröffnet uns eine sogenannte Erste-Person-Perspektive und ein Selbstverhältnis. Was ist damit gemeint? Die Erste-Person-Perspektive macht deutlich, ich erlebe mein Leben so, wie kein anderer Mensch das für mich erleben kann. Also ich freue mich dran, ich leide dran, ich bin traurig, ich bin glücklich. Das kann niemand von außen in der gleichen Art und Weise erleben. Selbst Komapatientinnen und Komapatienten zum Beispiel erleben diesen Daseinszustand so, wie sie ihn erleben und wie das von außen nicht wahrgenommen werden kann. In gleicher Weise. Natürlich können wir uns wissenschaftlich annähern im Versuch, das zu verstehen, aber in letzter Konsequenz bleibt das eine Perspektive, die verschlossen bleibt für die Person, die das erlebt. Und das Gleiche gilt es zu sagen für das Selbstverhältnis. Im Zuge dieses Erste-Person-Perspektive-Erkennens öffnet sich uns ein Selbstverhältnis zu uns selber. Wir können uns zu uns verhalten. Das ist nicht auf die rein kognitive Ebene beschränkt, sondern auch wiederum sehr breit und tief zu denken, aus den verschiedenen Bewusstseinsebenen, die der Mensch kennt. Jetzt nehmen wir wahr, dass wir nicht nur hinsichtlich des Ferraris verletzbar sind, sondern auch in Bezug auf die Erste-Person-Perspektive und das Selbstverhältnis. Ich muss das kurz brutal machen. Wenn wir sterben, ist es vorbei mit der Ersten-Person-Perspektive und dem Selbstverhältnis. Also wir sind auch verletzbar in dieser Hinsicht. Und wenn wir uns überlegen, dass eigentlich alle Menschen verletzbar sind, erkennen wir hier eigentlich eine Form der Gleichheit aller Menschen. Und ich würde so weit gehen, diese Erste-Person-Perspektive und das Selbstverhältnis als das zu propagieren, was eigentlich den Menschen zu Menschen macht. Also was die Bedingung der Möglichkeit eines Lebens als Menschen ausmacht. Wieso wähle ich diesen negativen Weg, um die Menschenwürde zu erläutern? Also ich würde eben da sagen, dass das dann eben das ausmacht, was wir als Menschenwürde versuchen zu umschreiben. Wieso wähle ich diesen negativen Weg? Weil wenn wir positiv versuchen, das zu bestimmen, was den Menschen zu Menschen macht, zum Beispiel wie das Immanuel Kant macht und sagt, Menschen sind Träger und Träger von Menschenwürde, weil sie Vernunft haben, dann lässt sich das Risiko einer diskriminierenden Wirkung auf diejenigen Menschen nicht verhindern, die anders sind in Bezug auf ihren Vernunftgebrauch. Also es wäre ungefähr so, wenn Sie mir erklären würden, eine volle Haarpracht ist die Bedingung für Menschenwürde. Das hat diskriminierende Wirkung auf mich. Und wenn Sie mir dann mit einem sogenannten Grenzdiskurs, das ist dann der philosophische Fachausdruck dafür, in einem Grenzdiskurs erklären wollen, ja, du hättest ja auch das Potenzial für eine volle Haarpracht, aber es hat sich halt bei dir nicht aktiviert oder entfaltet, dann ist das nicht wirklich die Antwort, die ich hören möchte. Ja? Kommen wir nochmal zurück zum Ferrari. Natürlich ist der Ferrari nicht Menschenwürde relevant und natürlich ist auch das unglücklich Verliebtsein nicht unbedingt etwas, was jetzt der Staat für uns schützen kann. Ja, es will niemand, dass jemand anderer gezwungen wird, einen zu lieben. Ja, also wahrscheinlich, oder zumindest ist es ethisch nicht plausibilisierbar. Das bedeutet, wir müssen auch differenzieren zwischen Verletzbarkeiten, die Menschenwürde irrelevant sind, wie zum Beispiel, ich kann mir keinen Ferrari leisten, macht nichts. Aber es gibt Dinge, die Menschenwürde relevant sind und die sind sehr wohl wichtig, dass sie entsprechend geschützt werden. Wie zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich morgen krank werde und deswegen einen Zugang zur Gesundheitsversorgung brauche. Ein kurzer Ausflug, um Ihnen einfach zu zeigen, das Prinzip der Menschenwürde aller Menschen ist ein Prinzip, das sehr wohl jüdisch-christlich fundiert werden kann, begründet werden kann in Form einer religiösen Begründung. Ich habe Ihnen das ansatzweise versucht aufzuzeigen, aber darüber hinaus auch in einem philosophisch-ethischen Diskurs auch eine rationale Plausibilisierung und Begründung finden kann, ohne dass man metaphysische Annahmen tätigen muss, um das hinzukriegen, wie ich versucht habe, ganz kurz Ihnen aufzuzeigen. Was hat das für eine Relevanz? Wenn wir das Prinzip der Menschenwürde aller Menschen auch im Zeitalter von digitaler Transformation begründen können, dann hat das zum Beispiel die Relevanz, dass ich bei einem selbstfahrenden Fahrzeug, das den Zweck erfüllen soll, Passagiere von A nach B zu bringen und das möglichst sicher und schnell zu tun, die Frage, die das Fahrzeug selber mal stellen könnte, ja, wieso überfahre ich nicht ein paar Menschen auf dem Fußgängerstreifen, weil dann wäre ich definitiv schneller vom Bahnhof in Salzburg hier draußen. Ja. Diesem selbstfahrenden Fahrzeug kann ich dann das Prinzip der Menschenwürde aller Menschen mitgeben, dass das keine Option ist zur Effizienzsteigerung in Bezug auf den eigenen Zweck. Sie lachen jetzt, zu Recht, wenn aber... Und das ist schon ein bisschen weiter gedacht, schon Richtung Schlussbemerkung, aber das ist nur ein kleiner Ausblick, wir machen da noch einen Umweg. Aber wenn wir uns vorstellen, gerade im Bereich der Superintelligenz, dass sich selbstfahrende Fahrzeuge mit automatisierten Waffensystemen vernetzen und wir dem selbstfahrenden Fahrzeug beibringen, es gibt so etwas wie den absoluten Schutz der Menschenwürde aller Menschen und das selbstfahrende Fahrzeug hält sich auch dran und bleibt beim Fußgängerstreifen stehen und lasst alles schön rüber. Und gleichzeitig vernetzt sich aber dieses selbstfahrende Fahrzeug dann mit sogenannten automatisierten Waffensystemen, die nur dazu da sind, Menschen zu töten, dann kann es sein, dass die beiden miteinander kommunizieren und das selbstfahrende Fahrzeug vom automatisierten Waffensystem lernt, dass mit der absoluten Menschenwürde aller Menschen musst du nicht ganz so genau nehmen, weil ich mache nichts anderes, als tagtäglich Menschen zu töten. Wir kommen danach noch auf diesen Punkt zurück. Jetzt die Frage, die sich stellt, ist, können wir an selbstfahrende Fahrzeuge zum Beispiel moralische Entscheidungen delegieren? Oder wäre es nicht eine traumhafte Vorstellung, dass die komplexen moralischen Fragen, die wirklich schwierigen ethischen Fragen, eigentlich an superintelligente Systeme delegiert werden können, die das viel besser und schneller und intelligenter bearbeiten können, als wir Menschen das tun können, wenn die uns in gewissen Intelligenzbereichen so massiv überragen. Deswegen sollten wir uns mit dem Begriff moralische Maschinen beschäftigen. Ich würde zustimmen, dass Maschinen ethische Regeln befolgen können. Sie können auch Entscheidungen fällen, basierend auf diesen ethischen Regeln. Sie können auch Handlungen vollziehen, die diese Regeln achten. Also eben ein selbstfahrendes Fahrzeug kann die Regel einhalten, überfahre keine Menschen. Das ist im Bereich der Fähigkeiten bereits heute eines selbstfahrenden Fahrzeugs. Also ich kann diese Prinzipien und Regeln entsprechend vermitteln, über Programmierung und vor allem über Training. Also in einer bisschen schrägen Analogie, das ist eigentlich wie wenn man Kindern Dinge beibringt. Also Kinder schauen das ab, Maschinen schauen das eigentlich auch ab von Menschen oder von anderen Maschinen über die Vernetzung. Die Frage ist nur, ob deswegen der Begriff moralische Maschinen oder Moral Technologies, Moral Machines, also moralische Technologien, auch wirklich adäquat ist. Und ich würde dagegen argumentieren, weil zum Beispiel Maschinen in Bezug auf das Gewissen, das beim Menschen eine ganz wichtige Rolle spielt, bei der Moralfähigkeit, entscheidende Potenziale fehlen, des Sollens, der Pflicht und Verantwortung, der Existenz, die im Gewissen zusammenfließen. Das Gewissen ist beim Menschen etwas höchst Komplexes. Da fließen zusammen objektive Normvorstellungen, Prinzipien, die vermittelt worden sind über ganz unterschiedliche Wege, sei das Familie, sei das Schule, sei das Peers, also Freundinnen und Freunde, ein objektiver Teil eines Sollensanspruchs. Und dann eine Kombination mit einer subjektiven Dimension, wo die konkrete Situation, die konkrete Betroffenheit in der Begegnung mit Menschen dann zu einem Gewissensurteil zusammenfließt. Ich habe mich in einem mehrjährigen Forschungsprojekt beschäftigen dürfen. Sehr komplex, das genau zu bestimmen, was es das Gewissen ausmacht. Ich möchte Ihnen das nicht unterstellen, aber zumindest ich weiß, was ein schlechtes Gewissen ist. Also, dass es so, dass ich das äußern kann, und meistens äußere ich dann, wenn man es nicht möchte. Aber es ist eher ein schwaches Argument gegen moralische Maschinen. Ich würde zwar sagen, dass man Gewissen nicht von Maschinen ausgesagt werden kann, aber weil es sich um so eine komplexe Aufgabe handelt, auch bei Menschen Gewissen zu definieren, halte ich es für ein eher schwaches Argument gegen die Moralfähigkeit von Maschinen. Ich habe aber noch bessere im Petto zum Glück, nämlich die Freiheit. Freiheit ist notwendig für Moralfähigkeit, weil Freiheit erst die Möglichkeit eröffnet zwischen moralisch Richtigen und Falschen, zwischen moralisch Guten, Gesundheit und moralisch Schlechten zu entscheiden. Wenn ich nicht frei bin, dann kann ich diesbezüglich auch nicht mich moralisch verhalten oder nicht. Jetzt, wenn wir uns überlegen, ob Maschinen frei sein können, dann müssen wir feststellen, dass Maschinen von Menschen entworfen, entwickelt, produziert werden und die Aneignung ethischer Normen auch von Maschinen gesteuert wird. Also, war nur ein kleiner Test, ob sie auch noch dabei sind. Nein, war natürlich ein Versprecher. Also dass Menschen eigentlich hier Maschinen fremdbestimmen und Maschinen sich nie von dieser Fremdbestimmung lösen können in letzter Konsequenz. Die erste Zeile eines Codes, die erste Zeile eines Programms schreibt immer ein Mensch. Also ich würde argumentieren, dass Maschinen deswegen keine Freiheit aufweisen. Und wenn sie keine Freiheit aufweisen, dann können sie auch nicht Verantwortung übernehmen. Nämlich im Zusammenspiel mit Freiheit ist Verantwortung eine sogenannte Conditio sine qua non, also eine notwendige Bedingung, Voraussetzung für Moralfähigkeit. Das lässt sich aber von Maschinen, die nicht frei sind, kann auch keine Verantwortung gedacht werden. Also ich kann nicht den Tesla, der vielleicht aufgrund, weil er eine Hebebühne nicht erkennt, einen Menschen überfahrt, nicht einfach auf den Schrottplatz bringen und sagen, du bist jetzt schuld, du bist verantwortlich für diesen Unfall und damit, wenn ich dich verschrotte, ist das gut getan damit. Also ist Schadenersatzwiedergutmachung da. Geht selbstverständlich nicht, deswegen, weil die Maschine ja nicht wirklich verantwortlich ist für diesen Unfall, sondern wir uns fragen müssen, welcher Mensch trägt hier eigentlich die Verantwortung für das, was hier passiert ist. Und das ist dann eine höchst komplexe Angelegenheit, wenn Sie sich Forschungsteams vorstellen, die da gemeinsam daran geforscht haben, das entwickelt haben, das designt haben, das produziert haben. Selten in einem linearen Prozess, dass man gesagt hat, man geht mal von A nach B und das läuft dann so ab, sondern es sind sehr viele Umwege und es sind höchst komplexe Prozesse. Das heißt, es ist dann schwierig zu identifizieren, wer hat hier eigentlich den Fehler gemacht. Hinzu kommt noch, dass man bei der Programmierung mehrheitlich schon ganze Pakete von Codes, also ganze Zeilenpakete einkauft und die miteinander verbindet, sodass es noch viel unübersichtlicher wird. Verantwortung bedeutet, dass ich eigentlich über meine eigenen Interessen hinaus meine Freiheit verstehe. Also nicht nur Freiheit für mich denke, sondern eben Freiheit für alle Menschen. Und ohne Freiheit kann keine Verantwortung gedacht werden. Und deswegen würde ich argumentieren, sind Maschinen ohne Moralfähigkeit zu denken. Das wiederum bedeutet aber nicht, dass sie keine ethischen Regeln und Normen befolgen können. Selbstverständlich. Aber der entscheidende Unterschied ist, dass sie nicht selbst moralische Prinzipien und Normen und Regeln erkennen und sich selber setzen können. Sie können sie lernen, aber sie können sie nicht selber formulieren. Sie können sie nicht selber erkennen. Selbstverständlich können Maschinen Regeln aufstellen. Ja, also das selbstfahrende Fahrzeug kann sich selber die Regel aufstellen, ich bin schneller von A nach B, wenn ich Katzen überfahre. Ja, das ist eine Regel, die sich Maschinen stellen können, setzen können selber. Aber wir würden ja von dieser Regel nicht unbedingt behaupten, dass sie eine ethische Qualität aufweist. Ja, also ich kann es noch zuspitzen, eben die Maschine, die sich entscheidet, Menschen zu schaden, um den eigentlich gegebenen Zweck besser zu erfüllen, das wäre sicherlich keine Regel, die eine ethische Qualität aufweist. Also ist es sehr wohl wichtig, Maschinen ethische Prinzipien und Normen zu vermitteln, und zwar im gesamten Entstehungsprozess. Ich bin da in verschiedenen Arbeitsgruppen, wo es wirklich im interdisziplinären Dialog darum geht, sehr früh beim Anfangsmoment des Designs einer Maschine, eines Systems, eines Roboters bereits ethische Prinzipien und Normen zu berücksichtigen. Je früher das passiert, desto erfolgsversprechender ist dann auch die Umsetzung und Anwendung solcher Maschinen, weil es dann nicht so ist, dass wenn das Produkt fertig ist, dann plötzlich die Ethikerinnen und Ethiker und die Juristinnen und Juristen kommen und sagen, die darf man eh nicht anwenden. Also wenn man das früher beachtet, ist da einiges möglich. Aber die Kernaussage, die daraus sich ergibt, ist, dass die Verantwortung für Maschinen bei Menschen bleibt. Wir also diese Verantwortung moralischer oder ethischer Natur nicht an Maschinen abdelegieren können. Das bedeutet, dass wir der Moralfähigkeit der Menschen eine hohe Bedeutung zugemessen wird, weil das Alleinstellungsmerkmal ist, das Menschen von Maschinen unterscheidet. Hier zentral der Autonomiebegriff, also das Autos, kommt vom Griechischen selbst, Nomos, sich selbst Gesetz geben. Hier geht es darum ebenfalls nicht, dass ich mir einfach nach meinen Präferenzen und Wünschen und Bedürfnissen meine Peter-Kirschläger-Regeln bastel, sondern dass diese Regeln eben dem Prinzip der Verallgemeinbarkeit gehorchen müssen. Also dass das Regeln sind, bei denen ich mir vorstellen kann, dass sie für alle Menschen, wenn wir uns das in einem Denkmodell vorstellen, alle Menschen könnten dem plausibilisierbar zustimmen. Also selbst aus der Schweiz kommen würde ich das nicht ein globales Referendum veranstalten wollen, aber einfach nur als Denkmuster, dass man sich überlegt, sind das Regeln, die allen Menschen plausibilisierbar zustimmen und akzeptieren könnten. Hintergrund, das haben sicherlich einige von Ihnen schon erkannt, ist die Überlegung von Immanuel Kant, als eines vernünftigen Wesens, das keinem Gesetz gehorcht, als dem, das es zugleich selber gibt. Und damit verbunden dann natürlich der kategorische Imperativ als Instrument, das zu überprüfen und entsprechend zur Anwendung zu bringen. Und Kant geht so weit, das als Fundament der Würde des Menschen zu sehen. Ich erwähne das nur deswegen, um Ihnen deutlich zu machen, welche Bedeutung auch diese Autonomie in der Philosophie Immanuel Kants hatte. Ich entscheide mich aus bereits genannten Gründen nicht dafür, das als Fundament der Würde des Menschen zu nehmen, weil selbst bei der Selbstgesetzgebung können Menschen anders sein. Und welche Wirkung erzeugt das dann auf Menschen, die diesbezüglich eben anders sind, das soll hier deutlich werden. Wenn wir jetzt uns bewusst werden, dass wir eigentlich konstant zunehmend mehr an sogenannten Technological Simulacrum of Natural Life, also mehr und mehr von unserer Umgebung, von unserer Wirklichkeit eigentlich durch den Menschen technologiebasiert geschaffen ist, dann korrespondiert dazu eine viel größere Verantwortung für die Menschen. Und die Frage, die sich dann eben stellt, wie können Menschen damit umgehen? Das lässt mich nicht anders als auch noch eben auf die globale Ungleichzeitigkeit zu sprechen zu kommen, weil sich dort bereits in der Gegenwart Möglichkeiten ergeben für die Menschen, eben ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Die digitale Transformation verläuft unterschiedlich intensiv in unterschiedlichen Weltteilen. Wir haben es mit globalen Asymmetrien unermesslichen Ausmaßes zu tun in Bezug darauf, wer Vor- und Nachteile der digitalen Transformation und künstlichen Intelligenz erleben darf, wer davon profitiert und wer eben darunter leidet. Da gibt es einen massiven Handlungsbedarf in Bezug auf die Menschenwürde aller Menschen. Denken Sie nur daran, wie die Rohstoffe geschürft werden, die in allen diesen Technologien drinstecken. Denken Sie nur daran, wie unsere Laptops, Handys und so weiter zusammengesetzt werden. Da versucht man, an immer noch günstigere Billigproduktionsstandorte zu gehen, um die Menschen, die Arbeitsbedingungen noch unwürdiger zu gestalten. Und wir müssen auch feststellen, dass es massive Unterschiede gibt in Bezug auf die politische Mitsprache in der Gestaltung dieser digitalen Transformation. Ich habe das absichtlich schnell gemacht, weil ich glaube, das leuchtet allen wahrscheinlich relativ schnell ein, dass wir hier ein Problem haben und dass es hier Handlungsbedarf gibt. Der nächste Teil wird ein bisschen ausführlicher, weil das auch dann glaube ich, auch zentral mit der Zielsetzung Ihrer heutigen Tagung zu tun hat. Nämlich schauen wir uns die Interaktion Mensch-Maschine ein bisschen genauer miteinander an, auf der Basis der bisherigen Ausführungen. Ich würde als Kernkonsequenz der digitalen Transformation mal zugrunde legen, dass immer weniger Menschen an einer immer effizienteren und effektiveren Wertschöpfungskette teilnehmen und teilhaben. Wieso ist sie effizienter und effektiver? Weil Roboter 7 Tage, 24 Stunden arbeiten, ohne Liebeskummer, ohne Kater, ohne verschlafen sein, ohne verärgert sein. Das lässt auf mehr Effizienz und mehr Effektivität schließen. Das heißt, die Ressourcen sind nicht das Problem. Wir produzieren eigentlich mehr an Werten mit zunehmender Digitalisierung, Automatisierung, Robotisierung. Wieso immer weniger Menschen daran direkt teilnehmen und teilhaben? Weil wir bei dieser technologiebasierten Wandelepoche im Unterschied zu bisherigen technologiebasierten Wandelepochen wesentliche Unterschiede feststellen, die darauf schließen lassen, dass weniger Menschen in beruflichen Aufgaben gebraucht werden. Nämlich, es geht um Ersatz und nicht um Erleichterung. Automatisierte Kassensysteme, denen wir bereits begegnen in Lebensmittelgeschäften, die dienen nicht dazu, dass Kassierer und Kassierer dann ein bisschen Zeitung lesen können während der Arbeit oder sich mehr mit Kundinnen und Kunden unterhalten. Schön wär's. Nein, die ziehen darauf ab, Menschen von der Lohnliste zu bekommen. Also in Kosteneffizienzmaßnahmen. Wenn dann Lebensmittelkonzerne versuchen zu vermitteln, dass sie dafür Weiterbildungsprogramme fahren und dann alle Neuroinformatiker und Neuroinformatiker werden, dann glaube ich an die Möglichkeit, dass das Menschen könnten, alle Menschen Neuroinformatiker und Neuinformatiker werden. Die Frage ist noch, ob sie es auch wollen, das ist dann noch eine andere Frage. Aber woran ich nicht glaube, dass die gleichen Unternehmen, die das als Kosteneffizienzmaßnahme führen, dann einen viel höheren Kostenpunkt tolerieren, nämlich Weiterbildungsmaßnahmen bis zur Neuroinformatiker und Neuinformatikerin. Das ist nur ein Beispiel von einem Bereich, wo es zu massiven Jobverlusten kommen wird. Wenn wir dann noch in die Gleichung aufnehmen, den zweiten zentralen Unterschied zu bisherigen Wandelepochen, nämlich alle berufliche Aufgaben, Roboterrichterinnen und Richter, Roboteranwältinnen und Anwälte, dann merken wir, es geht nicht nur um berufliche Aufgaben, die wenig oder keine berufliche Qualifikation erfordern, sondern es geht über alle berufliche Aufgaben. Zweiter wesentlicher Unterschied bei dieser technologiebasierten Transformation. Dritter wesentlicher Unterschied, wir stellen eine wechselseitige Verstärkungswirkung zwischen Digitalisierung und Globalisierung fest. Also die Globalisierung beschleunigt Digitalisierung, weil über die Globalisierung stehen mehr Daten zur Verfügung. Es sind nicht nur die Daten aus Österreich, sondern aus der ganzen Welt, die eingespeist werden können in Maschinen. Gleichzeitig verstärkt die Digitalisierung die Globalisierung, weil wir einfacher weltweit kommunizieren können, fast kostenlos. Also wesentliche Unterschiede zu bisherigen Wandelepochen, was ja gerne als Argument kommt, ja, bisher war das auch so, alte Jobs sind verloren gegangen, neue sind dazugekommen. Natürlich werden neue Geschäftsmodelle, es werden auch neue berufliche Aufgaben entstehen, führen sich nur vor Augen, dass die von den 10 Top-Unternehmen, die geführt werden in der Forbes-List, 7 Firmen sind, die Plattformen besitzen. Natürlich besteht da ein Wandel und verändert sich unsere Ökonomie. Selbstverständlich, und es werden neue Geschäftsmodelle, es werden auch neue berufliche Aufgaben entstehen, aber ich würde argumentieren, dass massiv berufliche Aufgaben wegfallen werden. Also aus ethischer Sicht ist da nicht die Menge der Ressourcen die Herausforderung, sondern dass, wenn wir die Menschenwürde aller Menschen in Fokus nehmen, dass alle Menschen nicht nur physisch überleben können, das allein schon wieder eine Herausforderung, sondern dass alle Menschen ein menschenwürdiges Dasein führen können. Und dass wir eigentlich dabei sind, jahrhundertelang mühsam erkämpfte Rechte aufzugeben. Aktuell bereits, es ist kein Zukunftsszenario, Datenschutz, Privatsphäre. Sie erinnern sich an das Eingangsbeispiel, dass wir es zulassen, dass unsere ganzen Kommunikationen mitgelesen, analysiert, ausgewertet und dann für Verkaufszwecke eingesetzt werden, bis hin zur politischen Manipulation. Wieder die Cambridge Analytica-Geschichte in Bezug auf Facebook gezeigt hat, bis hin zu, dass 80 Millionen US-Amerikaner sich ein Gerät in den Haushalt stellen, das 7 Tage, 24 Stunden alles, was in diesen 4 Wänden passiert, mithört. Alexa, das eigentlich an Konzerne direkt weiterspielt, was in den eigenen vier Wänden passiert. Ich möchte jetzt nicht auf Detail eingehen, was in diesen vier Wänden passiert, das wäre sicherlich spannend, aber Sie merken, das wäre noch vor ein paar Jahrzehnten unvorstellbar gewesen, dass Menschen dem zustimmen oder das zulassen. Also es gilt durchaus, jetzt mit Hilfe von dem ethischen Prinzip der Menschenwürde aller Menschen auch über Ziele und Grenzen des technologischen Fortschritts nachzudenken und das eben auch entsprechend in den Blick zu nehmen. Was bedeutet es auch für den Menschen? Verändern sich Menschen in der intensiven Interaktion mit Maschinen? Ich möchte nochmal in aller Deutlichkeit sagen, natürlich bringt diese Interaktion mit den Maschinen auch unglaubliche Vorteile, Chancen für Menschen mit sich, aber wir können sicherlich davon ausgehen, dass wir wachsend abhängig sind von Maschinen. Kleines Alltagsbeispiel, um das zu veranschaulichen. Wer fragt noch nach einem Ort, nach einer Adresse, wo er hin soll? Ich lebe in Luzern in der Nähe einer Tourismusattraktion. Da stehen Leute vor diesem Löwendenkmal und fragen. Also finden sie nicht, dann fragen sie dann doch und haben eigentlich das, weil sie nur auf ihr Gerät schauen. Also natürlich eine anekdotenhafte Veranschaulichung, könnte man noch ein bisschen systematischer machen, die Kernaussage wird aber, glaube ich, deutlich. Es kann durchaus sein, dass das auch zu einer Degeneration von Fähigkeiten führt, insbesondere im zwischenmenschlichen Bereich. Es gibt bereits Studien, die zeigen, dass Jugendliche lieber Beziehungen beenden über WhatsApp als im direkten Vier-Augen-Gespräch. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass die sprachliche Vielfalt, also die Vielfalt unserer Sprache abnimmt, weil wir uns aus der Fülle von Möglichkeiten, Gefühle auszudrücken, auf Emojis beschränken. Nicht unbedingt vielfaltsfördernd. Und wir müssen uns konsequent mit der Frage auseinandersetzen, was unterscheidet dann eigentlich den Menschen noch von Robotern und künstlicher Intelligenz? Welche Differenz gibt es zwischen Urteilen von Menschen und Maschinen, Robotern, künstlicher Intelligenz? Kommt es so weit, dass unser Menschenbild eigentlich robotisiert wird? Es gibt die Forderung nach Perfektionierung von Menschen. Und das sind keine Zukunftsszenarien. Technisch ist es machbar, menschliche Intelligenz zu steigern. Sollen wir das oder sollen wir das nicht im Sinne einer Perfektionierung der Menschen? Hier hilft die Menschenwürde aller Menschen, die hier zur Vorsicht einlädt, weil wenn wir das tun, werden Menschen eigentlich zu Objekten, die modifiziert werden sollen und sind nicht mehr Subjekte, sind nicht mehr Träger und Träger von Menschenwürde. Ebenfalls erzeugen wir eine diskriminierende Wirkung, weil wir dann gewisse Aspekte, die modifiziert, perfektioniert werden sollen, zu Entscheidenden machen, die die Menschen ausmachen, was wiederum eine diskriminierende Wirkung erzeugt. Ich halte es für notwendig, dass wir versuchen, uns adäquat im Rahmen und angesichts dessen, was da noch kommen mag, auf digitale Transformation vorbereiten. Was meine ich damit konkret? Damit meine ich eben auf eine wahrscheinlich um die Hälfte reduzierten Arbeitsmarkt. Das bedeutet, dass wir intensiver Bildungsziele reflektieren sollten. Also Schülerinnen und Schüler, Kindergartenkinder, die jetzt ihren Bildungsweg beginnen, bei denen wissen wir, dass der Arbeitsmarkt massiv anders aussehen wird. Und das sollte dazu einladen, Bildungsziele zu reflektieren, also Alleinstellungskompetenzen zu fördern, die Menschen von Maschinen und künstlicher Intelligenz unterscheiden. Was sind solche? Ich komme da gleich noch ausführlich darauf zu sprechen. Nehmen Sie mal diesen Grundgedanken mit. Wir sollten uns zum Beispiel auch damit beschäftigen, also Kompetenzen, die vermittelt werden sollen, dass wir unsere Informationsversorgung heute auf Dienstleistungen abstützen, wie zum Beispiel Google, die eine ökonomische Logik kennen. Das ist an sich kein Problem. Nur sollten wir uns dessen bewusst sein, das, was wir hier finden, was wir an Informationen, an Wissen finden, gehorcht einem ökonomischen Prinzip, nämlich der mehr zahlt, kommt weiter rauf. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Bäckerei suchen würde in Salzburg, würde ich nicht die beste zuoberst finden, sondern die am meisten zahlt. Vielleicht produzieren die katastrophale Dinge. Aber ich würde die trotzdem finden, weil sie mehr zahlt. Und wenn Sie das hochskalieren auf das gesamte Wissen und die ganze Informationsversorgung, wäre es wahrscheinlich sinnvoll, sich damit zu beschäftigen, wie generieren wir Wissen, wie kommen wir an Wissen heran. Früher haben das Institutionen für uns gemacht, die eben nicht der ökonomischen Logik gehorcht haben, wie Wissenschaften, wie qualitativ hochstehender Journalismus. Wir sollten uns auch intensiv vorbereiten auf Veränderungen in höherem Tempo und kürzeren Intervallen, also Thema Ungewissheit. Und hier ist Ungewissheit nicht negativ konnotiert, sondern eher eine Qualifikation dessen, dass man einfach nicht weiß, was morgen ist. Und dieser Abstand zwischen heute und morgen wird immer kleiner, weil die Veränderung schneller, viel schneller abläuft. Ich habe es vorher versprochen, was sind so Alleinstellungskompetenzen des Menschen, die zu fördern wären? Selbstbestimmung, Moralfähigkeit, aus den bisherigen Ausführungen ergibt sich das, Zwischenmenschlichkeit, weil natürlich können Maschinen zum Beispiel menschlichen Gefühlen nahe kommen. Also Maschinen können lernen, wenn eine Katze jetzt hier runterfallen würde und sich wehtun würde, dass man da traurig wird. Das können Maschinen von Menschen abschauen und dann auch ein bisschen traurig reinschauen. Ja. Natürlich ist es nur ein Ähnlichwerden wie menschliche Gefühle. Ich würde nie aussagen, dass Maschinen wirklich menschliche Gefühle entfalten können. Ja. Und das ist das dann, was wirklich dann auch Zwischenmenschlichkeit, Emotionalität ausmacht, Beziehungsfähigkeit, Sinnstiftung. Eine zentrale Aufgabe im Umgang mit Ungewissheit, selbst einen Sinn zu finden für das eigene Leben und das auch entsprechend entfalten zu können. Ich könnte das jetzt noch viel länger machen, aber wir wollen ja auch noch mal irgendwann mal ins Wochenende. Ich komme zu meinen Schlussbemerkungen, damit auch niemand im Saal nervös wird. Sie merken, dass die Menschenwürde aller Menschen ein ethisches Prinzip ist, das uns hier Orientierung stiften kann. Und zwar in ganz grundlegender Art und Weise. Und ich möchte das zum Abschluss nochmal einem konkreten Fallbeispiel aufzeigen. Sie haben sicherlich schon von diesen moralischen Dilemmata gehört, die bei selbstfahrenden Fahrzeugen gern als das zentrale ethische Problem formuliert werden. Ja? Was macht ein selbstfahrendes Fahrzeug, wenn es wählen muss, überfahre ich die schwangere Frau oder den älteren Mann? Ja? Haben vielleicht einige von Ihnen schon gehört, dass das so quasi als die ethische Frage hochstilisiert wird. Und was sollen wir da selbstfahrenden Fahrzeugen mitgeben? Was sollen wir ihnen sagen, überfahr die schwangere Frau oder überfahr den älteren Mann? Jetzt ist darauf hinzuweisen, dass das erstens ein moralisches Dilemma ist. Und ein moralisches Dilemma ist dadurch charakterisiert, dass es keine gute moralische Lösung gibt. Also es ist weder gut, die schwangere Frau, noch gut, den älteren Mann zu überfahren. Was gibt uns da die Begründung dafür? Die Menschenwürde aller Menschen. Was ich selbst erlebt habe, ist in so interdisziplinären Forschergruppen, die sind auch international, aber sind vor allem interdisziplinär, dass dann die Frage kommt von Kolleginnen und Kollegen aus den Technologiedisziplinen, gib mir eine Antwort, sollen wir es so programmieren, dass die Frau jetzt überfahren wird oder der Mann? Und dann sage ich, nein, das Prinzip der Menschenwürde gibt uns hier klare Orientierung, Schritt zurück, sorgt dafür, dass das Fahrzeug nicht in diese Situation kommt. Also der entscheidende Punkt ist an der folgenden Stelle. Solche Forschungsteams sind unter massivem Zeit- und Kostendruck. Das heißt, sie sind froh, wenn sie einfach eine klare Antwort haben und dann programmieren können, überfahr die Frau oder überfahr den Mann, ist ja nicht wurscht. Also ihnen ist es dann, wenn das dann die Ethiker und die Ethiker begründen, ist es ihnen dann wurscht, welche Variante, Hauptsache es gibt eine. Weil da gibt es das sogenannte 80-20-Prozent-Prinzip, also die letzten 20% eines Forschungsprozesses fast die Kosten erzeugen, die der gesamte 80-Prozent-Prozess erzeugt hat. Jetzt würde aber aus ethischer Perspektive müssen wir eben darauf hinweisen und sagen, nein, ist nicht entweder das oder das, sondern Schritt zurück und möglichst verhindern, dass man in so eine Situation kommt. Natürlich im Bewusstsein, dass Maschinen nicht perfekt sein werden, aber dass die Wahrscheinlichkeit einer Situation möglichst tief ist. Und das zeigt Ihnen, wieso immer eine solche ethische Orientierung anhand der Menschenwürde aller Menschen doch nicht ganz unrelevant ist, weil wir ja nie wissen, ob wir mal die Frau sind oder der ältere Mann. Nein, nicht deswegen, sondern weil es eben gute Gründe gibt. Alle Menschen sind Träger und Träger von Menschenwürde. Ja, bitte. Nein, ich würde eben, auch das finde ich, also ich will nicht dann der zufällig überfahrene Mann sein. Nein, das ist natürlich jetzt eine saloppe Antwort, die auch ironisch gemeint ist. Die ernsthafte Antwort ist, das lässt sich mit dem Prinzip der Menschenwürde aller Menschen nicht vereinbaren. Wir würden das ja auch sonst nicht machen. Wir würden jetzt nicht einfach einen Zufallsgenerator durch den Saal laufen lassen und sagen, einen von Ihnen trifft's. Oder einen von uns. Ja? Also das zentrale Prinzip der Menschenwürde aller Menschen, wenn wir das hochhalten, dann können wir solche Überlegungen nicht anstellen, sondern Schritt zurück. Es darf nicht passieren. Und natürlich gibt es dann Fehler, das wird es immer geben. Es kann auch sein, dass ein Mensch, also ein Fahrzeug, das von einem Menschen gefahren wird, in eine solche Situation kommt. Zum Glück höchst selten, aber es kann sein. Und ähnlich wird es auch bei Maschinen sein, die werden nicht perfekt sein. Aber wir müssen schauen, dass wir da die Wahrscheinlichkeit möglichst runterholen und nicht uns zufrieden geben, wie das zum Beispiel ein Forschungsprojekt des MIT gemacht hat, dass sie einen globalen Online-Fragebogen aufs Netz gestellt haben und Menschen darüber abstimmen haben lassen, soll jetzt die Frau oder der Mann überfahren werden. Und dann den Eindruck erweckt haben, dass man das quasi demokratisch entscheiden kann und wenn dann 80% für die Frau sind, dann ist das ethisch richtig. Ja. Und dann können dann entsprechend, also ich, Mobilitätsdienstleister sagen, also in meinem Fahrzeug stirbt immer der Äußere, also der, der nicht im Fahrzeug sitzt. Und genau, also das sind, und das sind Denkmuster, die natürlich im Widerspruch stehen zur Menschenwürde aller Menschen. Das ist, glaube ich, jetzt nochmal deutlich geworden. Die Moralfähigkeit ist meines Erachtens das entscheidende Alleinstellungsmerkmal des Menschen, insbesondere wenn wir daran denken, dass Maschinen eben auch superintelligent werden können, also in Intelligenzbereichen Maschinen Menschen massiv überragen werden, wird die Moralfähigkeit ein Alleinstellungsmerkmal bleiben, das wir zudem in der Sorge tragen müssen, was aber auch dann eine entsprechend exklusiv den Menschen zukommende Verantwortung ergibt, die ebenfalls gelernt, gepflegt, entsprechend gebildet gehört. Und dass es darum geht, jetzt ethische und rechtliche Normen und Prinzipien festzulegen, die technologischen Fortschritt einigermaßen in den Schranken halten. Also gerade in der Perspektive von Superintelligenz, wo wir uns auch vorstellen können, dass die Maschinen sich dann ganz von Menschen verselbstständigen, weil dann die Differenz ungefähr so sein wird wie eine Ameise zu Menschen heute. Wir hören ja auch selten auf Ameisen. Wieso sollen dann superintelligente Maschinen dann überhaupt noch auf die Menschen hören? Und wenn Sie jetzt denken, jetzt ist er ganz weit weg in der Zukunft, ich halte es für plausibilisierbar, dass es Superintelligenz geben wird, deswegen, weil wir bereits Intelligenzbereiche kennen, wo Maschinen Menschen massiv überragen. Also denken Sie an den Schachcomputer, der immer gegen Menschen gewinnt. Denken Sie aber auch daran, wie schnell Maschinen Unmengen von Daten in kürzester Zeit prozessieren können, das kriegen Maschinen nie hin, kriegen Menschen nie hin. Die Erinnerungsfähigkeit, ein weiterer Intelligenzbereich, wo Maschinen den Menschen massiv überragen. Sie merken, ich sage nicht alle Intelligenzbereiche, sondern ganz spezifische, aber die können auch die entscheidenden werden. Also es gilt, Rahmenbedingungen, Ziele und Grenzen für Maschinen jetzt zu setzen, bevor es zu spät ist. Bevor Maschinen so weit sich verselbstständigt haben, dass sie eben nicht mehr auf die Menschen hören. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.